Amen. In unserer letzten Bibelstunde über die Insider-Tipps für die Gemeinde hatten wir das Thema, wenn man betet, man klein geschrieben, aber mit 2 N, um das spezifische, die spezifische Aufforderung, wo Männer, wo Paulus an die Männer richtet. Und heute machen wir die Fortsetzung dazu. Das Thema lautet, wenn Frau ihre Stellung bezieht. Aus meiner Perspektive können wir den Abschnitt, den wir heute anschauen, nämlich 1. Timotheus 2, die Verse 9 bis 15, nur dann richtig verstehen, wenn wir den Kontext beachten. Also gerade wenn wir nochmal vor Augen haben, was wir in der letzten Bibelstunde herausgearbeitet haben, wenn wir diesen Kontext vor Augen haben und nicht den Kontext von unserer Gesellschaft, wo die Gleichstellungsideologie sehr vorherrschend ist. In 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 8, da haben wir zunächst einmal gesehen, dass Paulus alle Gläubige, also Männer und Frauen, zum Gebet auffordert. Er schreibt, man tue Gebet und so weiter für alle Menschen. Und das Ziel vom Gebet ist ein doppeltes, nämlich einmal, dass wir als Gläubige ein Leben zur Gottes Ehre führen. Das zeigt sich, dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen. In Vers 2 ist das so geschrieben. Und still und ruhig meint nicht schweigsam und zurückgezogen und bequem, sondern still und ruhig meint ein Leben ohne inneren und äußeren Aufruhr, ohne dass da irgendwie was Auflehnendes da ist. Das ist das eine große Gebetsanliegen. Und das zweite ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und diesen zwei Zielen, dass wir ein Leben zu Gottes Ehre führen und dass Menschen gerettet werden, sind wir als Gläubige verpflichtet, Männer wie auch Frauen. Und jetzt ermahnt Paulus die Männer in Vers 8 insbesondere zum Gebet. Warum? Vielleicht, weil die Männer das besonders nötig haben, aber ziemlich sicher deshalb, weil der Mann das Haupt der Familie ist und so eine besondere Vorbildsfunktion hat. In 1. Korinther 1, Vers 11, Vers 3, da lesen wir etwas über das Hauptdasein vom Mann. Da steht nämlich, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und diese Zusammenhänge, diesen Kontext im Hinterkopf zu haben, ist sehr wichtig für uns, für das Verständnis vom heutigen Bibelabschnitt. Denn der heutige Bibelabschnitt ist in mancherlei Hinsicht herausfordernd, vor allem aufgrund unseres gesellschaftlichen Kontextes, in dem wir leben. Wir lesen 1. Timotheus 2, die Verse 9 bis 15. Da schreibt der Paulus, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie aber soll davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Paulus hatte die Männer insbesondere zum Gebet ermahnt, wobei die Aufforderung zum Gebet ja allen Gläubigen gegolten hat. Und nun gibt es Paulus hier insbesondere oder besonders den Frauen eine Ermahnung weiter, nämlich die Ermahnung zum Stille sein. Gerade in Vers 11 und Vers 12, da kommt zweimal das Wort Stille sein vor. Und ich erinnere daran, dass wir in 1. Timotheus 2, in Vers 2 gelesen haben, dass man beten soll für die Könige, für die Obrigkeit, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Also es ist ganz interessant, da kommt zweimal das Wort still vor in dem größeren Abschnitt, einmal in den allgemeinen Anweisungen und jetzt auch in einer besonderen Anweisung für die Frauen. Paulus hatte die Zielrichtung vom stillen und ruhigen Leben für alle Gläubigen vorgegeben und wir wollen uns in Erinnerung rufen, dieses stille und ruhige Leben ist nicht ein schweigsames Leben, sondern ein Leben, wo sich nicht in Auflehnung, in innerer Aufruhr zeigt. Das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Die individuellen Ermahnungen, sowohl an die Männer wie auch hier an die Frauen, die müssen wir im großen Kontext sehen. Und was ist der große Kontext? Der große Kontext ist der von der Einheit. Männer und Frauen sind für dasselbe Ziel berufen, dass wir beten für die Errettung von Menschen, dass wir beten, dass wir ein Leben in der Ehrfurcht, zur Verherrlichung Gottes wirken können. Die Bibel, die kennt das Ziel von der Gleichstellung, von der Gleichberechtigung nicht, wie es unsere Welt kennt, wie es unsere Gesellschaft kennt. Aber die Bibel kennt ein viel besseres Ziel, nämlich das von der Einheit und von der Gemeinschaft. Und dieses Ziel, das kommt hier zum Ausdruck. Einige, die kennen von euch sicher eine Veranschaulichung, die ich gern gebrauche, um die Dreieinigkeit Gottes darzustellen. Dazu gebrauche ich nämlich gern die von einem dreipoligen Kabel. Es ist ein Kabel, aber innerhalb von dem Kabel sind drei Käbelchen. Und damit kann man sehr gut die Dreieinigkeit Gottes veranschaulichen. Drei einzelne Käbelchen, wo jedes seine Funktion hat, eine unterschiedliche Funktion, aber doch bilden sie eine Einheit. Und genauso kann man auch die Einheit von Mann und Frau als Ehepaar, als ein zweipoliges Kabel darstellen. Ein Ehepaar, aber Mann und Frau und beide haben unterschiedliche Funktionen. Wenn man jetzt nach der Ideologie der Gleichstellung und Gleichschalterei quasi gehen würde und versuchen würde, so ein zweipoliges Kabel, die beiden Käbelchen ganz gleich einzusetzen, das wird nicht gut rauskommen. Ich habe hier mal so ein Schaltbild mitgebracht, ganz einfach mit einer Batterie und einer Lampe. Und wenn man jetzt hier dieses Käbelchen, das orange oder rote, wo beim Pluspol angeschlossen ist, genau gleich anschließt wie das grüne Kabel, wo beim Minuspol angeschlossen ist, und das dann genau gleich macht, die Lampe würde nicht leuchten. Und der Grund ist ganz einfach, weil da was fehlt, die Ergänzung, die fehlt. Und so ist es auch in der Ehe, in dem Gedanken, wo Gott für Mann und Frau hat, die sind zur Ergänzung gegenseitig gegeben. Einheit trotz Verschiedenheit. Diesen Gedanken möchte ich gerne noch vertiefen und dazu in die Schöpfungsgeschichte hineinschauen, gerade deshalb, weil die Schöpfungsgeschichte ja auch in unserem Bibeltext zum Vorschein kommt. Einheit trotz Verschiedenheit kommt in 1. Mose 1, Vers 27 vor. Da steht, dass Gott den Menschen gemacht hat, zum Bilde Gottes hat er sie geschaffen. Und dann heißt es, als Mann und Frau schuf er sie, oder männlich und weiblich. Also Unterschiede, Mann und Frau sind entweder männlich und weiblich, aber beide sind im Bilde Gottes geschaffen. Da ist die Einheit zu finden. Und auch in 1. Mose 2, Verse 18 und 23 kommt das Schöne zum Ausdruck. Da war ja Adam zuerst Geschaffener und später hat Gott dem Adam noch die Eva zur Seite gestellt. Und die Eva hat er geschaffen aus der Seite, aus einer Klippe von Adam. Und dann hat der Adam sagen können, das ist Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Also da ist die Einheit, ein und dasselbe Fleisch. Aber dann sagt Gott auch, wo er sich den Entschluss gefasst hatte, dem Adam die Eva zu schaffen, hat Gott gesagt, ich will dem Adam eine Gehilfin schaffen. Oder genauer übersetzt, ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gegenüber. Und jetzt ist es so, dass wir häufig, wenn wir von einer Gehilfin reden, mehr oder weniger an eine Hilfsarbeiter denken, wo ein bisschen weniger wert wäre und ein bisschen nicht so viel kann und so. Eine Hilfsarbeiter, eine Gehilfin. Aber das hebräische Wort Hilfe, das meint etwas anderes wie da so ein niedriger Hilfsarbeiter. Denn Hilfe in Bezug auf eine Person findet man nur an dieser Stelle für die Eva und an anderen Stellen nur für Gott. Achtet mal drauf. An anderen Stellen, wo Hilfe vorkommt in Bezug auf eine Person, ist das nur für Gott gebraucht in der Bibel. Das, zum Beispiel Psalm 33, Vers 20 oder Psalm 70, Vers 6 oder Psalm 115, Vers 9. Das heißt, die Gehilfine, wo Gott dem Adam geschaffen hat, das ist nicht ein minderwertiger Hilfsarbeiter gewesen. Das ist wirklich eine Hilfe gewesen, weil der Adam eben auf eine ergänzende Hilfestellung angewiesen war. Und genau diese ergänzende Hilfe, die führt letztendlich zu einer wunderbaren Einheit. Und diese wunderbare Einheit mit der ergänzenden Hilfe geht in der Gleichstellungsideologie verloren. Achtet mal drauf. In der Gleichstellungsideologie, da geht es immer darum, dass die Frau gleich sein soll wie der Mann. Man könnte auch sagen, wenn man es böse ausdrückt, die Frau ist in der Gleichstellungsideologie ein verfehlter Mann. Und die Frau, die darf gar nicht Frau sein, weil sie gleich sein muss wie der Mann. Sie ist einfach wie ein verfehlter Mann. Und dadurch, dass man jetzt die Frau gleich machen will wie den Mann und überall gleichstellen will, hat man in der Gleichstellungsideologie einen Geschlechterkampf. Und wenn wir die Gemeinschaft und die Einheit als Ziel haben, da haben wir keinen Geschlechterkampf, sondern da haben wir die Einheit. Und genau das ist das große Ziel der Bibel, die Sicht, wie Mann und Frau zusammen funktionieren sollen. Und das alles im Hinterkopf zu haben, ist für uns ganz wichtig, wenn wir jetzt näher den Bibeltext von heute anschauen. Der beginnt mit den Versen 9 und 10, wo das Äußere von der Frau angesprochen wird. Da schreibt der Paulus, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Hier könnte man fast meinen, der Paulus verbietet schöne Frisuren, so mit geflochtenem Haar und Perlen, Ohrringe und schönen Goldschmuck und schöne Kleider. All die äußeren Schönheitsmaßnahmen für Frauen, die verbietet Paulus da, könnte man fast meinen. Aber darum geht es dem Paulus nicht. Es geht ihm vielmehr darum, dass die gläubigen Frauen durch einen vorbildlichen Lebenswandel hervorstechen. In der neuen evangelistischen Übersetzung, da ist es sehr gut zum Ausdruck gebracht worden, die schreibt da: Ebenso will ich, dass die Frauen sich anständig kleiden und sich mit Schamgefühl und Zurückhaltung schmücken. Sie sollen sich nicht durch aufwendiges Frisuren, Gold, Perlen oder teure Kleider auffallen, sondern durch gute Werke. Das ist der Schmuck von Frauen, die Ehrfurcht vor Gott haben. Also hier wird ganz schön zum Ausdruck gebracht, das, was die Frau wirklich schön macht und schmückt vor Gott, das sind ihre guten Werke, das ist ein Lebenswandel, der Gott ehrt. Nicht die Äußerlichkeiten. Das ist nicht verboten, aber das ist kein Schmuck vor Gott. Und heutzutage leben wir ja in einer Welt, wo sehr viel Zeit verbracht wird, um sich schön und gut darzustellen. Auf Instagram-Fotos oder dass man coole Kleider trägt und dann tut man sich mit den anderen vergleichen. Oder ganz neu, man muss die neueste, hippe Uhr haben von Swatch und der anderen Luxusmarke und so möglichst bei den anderen Leuten auffallen. Aber Paulus sagt, damit sollt ihr nicht auffallen, sondern durch einen guten Lebenswandel. Ich denke, diese Verse, die machen uns kaum Schwierigkeiten zu verstehen, oder? Von daher können wir weitergehen zu den nächsten Versen, wo Paulus das Lehren und Lernen von der Frau anspricht. Wir lesen 1. Timotheus 2, die Verse 11 bis 14. Da schreibt der Paulus: Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Bei der Betrachtung dieses Abschnitts, da fokussiert man sich vor allem auf das, was der Frau verboten ist. Sie soll nicht lehren und nicht über den Mann herrschen. Und dann wird da viel diskutiert, wie man das auszulegen hat und was das konkret bedeutet und welches Lehren wohl erlaubt sein kann und welches Lehren wohl nicht und so weiter. Aber dieser Abschnitt fängt nicht mit einem Verbot an, sondern mit einem Gebot, was die Frau tun soll. Sie soll nämlich lernen. Und zwar in der Stille, in aller Unterordnung. Und Unterordnung, das löst in unseren Ohren gerade so irgendwas Alarmierendes, Rotes aus. Ein Wort, das in unserem gesellschaftlichen Kontext sehr negativ aufgenommen wird. Weil man dieses Wort Unterordnung in Zusammenhang stellt mit Unterdrückung. Doch wir müssen beachten, dass Paulus damit nicht aussagen will, dass der Mann das Recht hätte, seine Frau zu unterdrücken und über die Frau zu herrschen, sondern dem Paulus geht es darum, dass die Frau genauso wie der Mann die Stellung einnimmt vor Gott, die Gott ihr oder ihm zugewiesen hat. Unterordnung im biblischen Sinne meint, dass wir die Stellung einnehmen, die Gott sich für uns zugedacht hat. Und jetzt ist etwas ganz Interessantes, wenn wir Unterordnung im Hinblick auf Mann und Frau noch im Epheserbrief anschauen. Da lesen wir in Epheser 5, die Verse 21 bis 25 folgendes, dass Paulus zunächst einmal sagt: Ordnet euch einander unter. Der Mann soll sich der Frau unterordnen und die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Also das ist sich eine gegenseitige Unterordnung oder besser gesagt, es ist eine gemeinschaftliche Einordnung in die Ordnung Gottes, wo Paulus hier betont, die Einheit, achtet mal wieder, Einheit, Gemeinschaft, das ist das Ziel. Und wie sieht jetzt die Unterordnung von der Frau unter den Mann aus? Die sieht so aus, dass die Frau den Mann als Haupt achten soll, so wie Christus das Haupt ist. Also das ist Unterordnung der Frau unter den Mann. Und jetzt die Unterordnung des Mannes unter die Frau, die gegenseitige Unterordnung, dass die Gemeinschaft eben funktionieren kann, ist, dass die Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also das ist mega spannend, wenn wir Unterordnung in diesem Sinne verstehen. Einordnung in die Ordnung Gottes, dann ist dieses Unterdrücken im Zusammenhang mit der Unterordnung ganz aus dem Blickfeld herausgenommen. Und das ist schön, wenn ein Ehepaar genau das leben kann. Da wird nämlich die Gemeinschaft sichtbar, die sich Gott für die Ehe ausgedacht hat. Und jetzt, wenn die Frau in Stille sich unterordnen soll und in Stille lernen soll, da geht es ja darum, dass sie das ohne innere Auflehnung tun soll. Und an dieser Stelle geht es darum, dass die Frau eben auch lernen soll. Denn nur wenn die Frau auch lernt und auch gebildet ist, nur dann kann sie ja auch für den Mann eine gute, helfende Unterstützung sein. Eine Ergänzung, wie sich Gott das gedacht hat, oder? Also bei mir war es so, wo es bei mir ans Heiraten ging, da habe ich mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, was für eine Frau will ich einmal heiraten? Und da habe ich viele Gedanken gehabt, was die Frau alles sein sollte und mitbringen sollte und so weiter. Und ein Gedanke war, meine Frau sollte auch ein bisschen gebildet sein. Also die sollte nicht ganz dumm sein, sondern auch ein bisschen gebildet. Und zwar aus dem Grund, dass ich auch in meiner Frau einen Gesprächspartner habe, mit der ich mich gut austauschen kann. Und eine helfende Ergänzung ist nicht jemand, wo zu dem, was ich sage, immer nur Ja und Amen sagt. Das ist keine helfende Ergänzung. Das wäre keine Hilfe für mich, wenn meine Damaris zu mir immer Ja und Amen sagt zu dem, was ich sage. Sondern da braucht es den Austausch, dass man auch mal kontrovers Dinge miteinander anschaut, um dann gemeinsam das Gute für die ganze Familie zu finden. Also eine helfende Ergänzung hat man nur dann, wenn auch die Frau lernt und dann dem Mann tatsächlich eine ergänzendes Gegenüber, eine Hilfe sein kann. Die Frau soll lernen, auch Frauen sollen gebildet sein und können dadurch den Mann helfend ergänzen. Die helfende Ergänzung, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt auch Ehen, da ist die Frau dem Mann intellektuell und von der Bildung her haushoch überlegen. Und solche Ehen können auch gut funktionieren. Wenn die Frau tatsächlich auch sagt, jawohl, ich bin zwar intellektuell und von der Bildung her meinem Mann überlegen, aber ich achte gleichwohl meinen Mann als Haupt. Und ich möchte ihn unterstützen in dem, wo er seine Mankos hat. Und genau gleich, wenn der Mann dann sieht, meine Frau, die ist mir überlegen, aber ich darf so dankbar sein Gott gegenüber, dass er mir so eine gute Ergänzung gegeben hat. Und wenn man das nicht da als ein Machtspiel sieht und dann sich plötzlich minderwertig fühlt, weil man eben nicht so gebildet ist wie die Frau, sondern wenn man einfach sieht, das ist eine Ergänzung, die Gott mir geschenkt hat und da nicht dieses Konkurrenzdenken hat, sondern das Einheitsdenken, dann kann so eine Ehe auch wunderbar funktionieren. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben, diese Einheit. Wir kommen zu Vers 12. Da schreibt der Paulus davon, dass er den Frauen nicht erlaubt zu lehren. Und dieser Vers ist in unserer Gesellschaft, wo die Gleichberechtigung in allen Bereichen so hoch gehalten wird, für viele ein Anstoß. Und dementsprechend gibt es auch ganz viele Auslegungsversuche, weil irgendwie will man ja bibeltreu sein, aber doch nimmt man Anstoß an diesem Vers und dann schaut man, wie kann man doch beides irgendwie unter einen Hut bringen. Und da gibt es verschiedene Versuche, um diesen Vers unserem Zeitgeist anzupassen. Ein Versuch ist, dass man sagt, ja, dieser Vers ist halt kulturell bedingt. Das hat damals in der Kultur gegolten, in unserer Kultur gilt das nicht mehr, da hat dieser Vers seine Berechtigung verloren. Und wenn man so argumentiert, ist das ganz gefährlich. Weil dann fragt man, ist das mit der Homosexualität auch kulturell bedingt? Und das mit dem Kreuzestod von Jesus, mit dem Opferwesen, hat ja keine Relevanz in unserer Gesellschaft. Das ist auch kulturell bedingt. Wo fängt man an, wo hört man auf? Also hinter dem Argument kann ich absolut nicht stehen. Und dann ein weiteres Argument ist, dass man sagt, ja, die Frauen damals, die sind eben nicht so gebildet gewesen. Und deshalb verbietet der Paulus, ihnen zu lehren, weil ihnen die Bildung gefehlt hat. Und ja, vorne steht ja gerade noch, sie sollen lernen, also ist nochmal eine Unterstützung für das Argument. Ein anderes Argument ist, die Frauen damals, die sind ihr Lehren erlegen gewesen. Die haben ihr Lehren geglaubt und sind daher in ihrem Denken auf dem Holzweg gewesen. Und deshalb verbietet der Paulus das Lehren. Aber ich muss sagen, auch im damaligen Kontext gab es ganz gebildete Frauen. Und auch im damaligen Kontext gab es Männer, die ihr Lehren geglaubt haben. Und dieser Kontext, dass Paulus deshalb das Lehren der Frau verbieten würde, der ist frei erfunden. Denn Paulus begründet das Lehrverbot ganz anders. Paulus begründet das Lehrverbot damit, dass der Mann zuerst gebildet wurde und dann die Frau. Und dass Gott den Mann vor der Frau gebildet hat, das war sogar vor dem Sündenfall noch so. Wenn wir jetzt das so vor Augen haben, Paulus verbietet der Frau das Lehren, weil der Mann zuerst gebildet wurde, darf eine Frau dann überhaupt nicht lehren? Darf eine Frau nicht mal Lehrerin werden an der Primarschule oder so? Ich denke nicht, dass Paulus das damit ausdrücken wollte. Denn Paulus schreibt an anderer Stelle, Titus 2, Vers 3, dass die älteren Frauen Lehrerinnen des Guten für die jüngeren Frauen sein sollen. Also Paulus drückt hier in 1. Timotheus 2, Vers 12 kein allgemeines Lehrverbot aus, sondern ein spezifisches Lehrverbot. Und jetzt müssen wir fragen, ja, auf was genau bezieht sich dann Paulus, wenn er der Frau sagt, sie soll nicht lehren? Und da hilft es uns, den weiteren Kontext anzuschauen. Paulus sagt, ich erlaube es einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Also Lehren und Herrschen steht da in einer Verbindung. Und diese Verbindung, die kann man noch deutlicher hervorarbeiten, wenn wir noch den weiteren Kontext anschauen vom 1. Timotheusbrief, nämlich was steht im Kapitel oder im Abschnitt nach unserem Abschnitt. In 1. Timotheus 3, da ist von den Ältesten oder den Aufsehern in der Gemeinde die Rede. Und noch weiter im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 17, da schreibt der Paulus, dass die Ältesten unter anderem die Aufgabe vom Lehren, vom Dienst am Wort haben. Und wenn wir das aus diesem Kontext heraus anschauen, da können wir ganz klar folgern, Paulus sagt, eine Frau, die darf nicht Älteste werden von einer Gemeinde, darf nicht in der obersten Leitung von der Gemeinde sein. Und in dem Kontext haben wir das zu verstehen, weil in so einem Amt, in so einem Dienst, da hätte man die oberste Autorität auch über Männer. Und da würde man den Männern nicht die Stellung als Haupt überlassen, sondern würde sich genau diese Stellung anmaßen. Wir als AB Bern und generell in der AB Schweiz, wir wollen diesen Kontext ernst nehmen. Wir wollen uns nicht von dem Zeitgeist prägen lassen und uns dem Zeitgeist unterordnen, sondern wir wollen uns dem Wort Gottes unterordnen. Und deshalb gibt es bei uns in der AB Schweiz keine Frauen im Ältestenamt. Und auch das Predigen ist den Frauen bei uns im Gemeindeverband vorenthalten. Wenn man das so beobachtet, kann man sagen, also diese Stellung, die ist der Frau wie vorenthalten. Das Lehrverbot, das Paulus hier ausspricht, das ist nicht so ein sehr eng gefasstes Lehrverbot, sondern dieses spezifische Lehrverbot. Wenn eine Frau mal einen kleinen Input hält oder einen geistlichen Gedanken weitergibt oder so, wo auch lehrmäßige Inhalte weitergegeben werden. Wenn das eine einmalige Sache ist und ja, in einem Rahmen jetzt nicht unbedingt da von der Kanzel eine Predigt gehalten wird, da ist es kein Problem. Aber wenn eine Frau in ein Lehramt hineinkommt, wo eine Gemeinde prägt, da ist das, was Paulus eben den Frauen vorenthält. In der Apostelgeschichte, da haben wir nämlich gerade ein Beispiel, wo ein Mann, der Apollos, gelehrt worden ist von der Priscilla und von Aquila, also von einem Ehepaar. Gemeinsam wurde der Apollos gelehrt und die Priscilla hat da offensichtlich auch einige Sachen gesagt, sonst wäre sie dann nicht genannt worden. Und da sehen wir ein Beispiel, dass auch Frauen lehrmäßig auch Männer lehren können, aber dieses spezifische Lehren in der Gemeinde als Älteste ist den Frauen vorenthalten. Paulus spricht in seiner Begründung dafür, dass eine Frau nicht lehren soll und über den Mann herrschen soll, nicht nur die Schöpfungsordnung an, der Mann wurde zuerst geschaffen, sondern in Vers 14, da tut er auch den Sündenfall ansprechen. Er schreibt, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Und jetzt könnte man fragen, wurde Adam tatsächlich nicht verführt? Man kann sagen, jawohl, der Adam wurde nicht von der Schlange verführt, aber von der Eva wurde dann verführt. Ja, und tatsächlich hat der Adam ja auch die Übertretung begangen. Er hat von der verbotenen Frucht gegessen. Und genau deshalb wurde Adam ja auch zuerst von Gott zur Rechenschaft gezogen. Übrigens ganz interessant, wenn wir Römer 5 ab Vers 12 anschauen, dann nimmt der Paulus auch Bezug nochmal auf den Sündenfall und die Frage, wie ist die Sünde und der Tod in die Welt gekommen? Und da redet er nicht von der Eva, da redet er nur von Adam, dass durch den Adam die Übertretung und die Sünde in die Welt gekommen ist. Und das ist deshalb so, weil der Adam die Hauptverantwortung hatte. Wahrscheinlich tun wir gut daran, wenn wir diesen Vers 14 in rechter Weise verstehen wollen, wenn wir da eine zuerst einfügen, wenn wir quasi übersetzen, und Adam wurde nicht zuerst verführt, die Frau aber wurde zuerst verführt und geriet in Übertretung. Und wenn wir dieses zuerst einfügen, dann gibt es alles Sinn. Paulus hat ja auch davor geschrieben, der Mann wurde zuerst geschaffen und dann die Frau. Und hier macht es eigentlich auch Sinn, dieses zuerst quasi wie weiterzuziehen. Es ist interessant, wenn wir nicht nur die Bibel anschauen, sondern auch die jüdische Literatur, die um die Zeit vom Timotheusbrief oder auch danach geschrieben wurde, da ist auch die Rede von dem Sündenfall. Und da wird auch Bezug genommen auf die Verführung von der Frau. Und in der Paulus, der tut es ja recht trocken und kurz und prägnant ausführen. Und wenn man die jüdische Literatur anschaut, da liest man was ganz anderes. Da liest man in dem Zusammenhang, dass die Frauen generell für die Sünden ein offenes Einfallstor für die Sünde sind und die Frauen generell sehr viel eher verführt werden können wie Männer, und da wird kein gutes Haar an den Frauen gelassen, und die Frauen, die werden da sehr schlecht gemacht, und ja, die Frauen mussten da wie das Gefühl haben, wenn es so gelehrt wurde aus dem jüdischen Kontext, dass sie minderwertig seien. Aber der Paulus, der macht es nicht so, sondern der tut es kurz und prägnant darstellen, wie das damals da war. Das Frauenbild, das uns generell die Bibel vermittelt, ist ein anderes. Das ist nicht ein Frauenbild, dass die Frau minderwertig wäre. Überhaupt nicht. Sondern wir haben bereits in 1. Mose 1, Vers 27 gesehen, dass Frau und Mann im Bilde Gottes geschaffen sind. Und dann schreibt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, auch noch etwas ganz Schönes. Da schreibt er nämlich, dass Mann und Frau eins sind in Christus. Wir lesen das gerade, Galater 3, die Verse 27 und 28. Da schreibt der Paulus: Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Eins in Christus, keine Minderwertigkeit von den Frauen im Hinblick auf den Mann. Mann und Frau sind vor Gott völlig gleichwertig, auch wenn sie von Gott unterschiedliche Stellungen bekommen haben. Und genau darauf läuft auch der letzte Vers von unserem Abschnitt hin. Und dieser letzte Vers, der ist zugegebenerweise ein bisschen schwierig zu verstehen. In der Schlachter-Übersetzung, wir haben es eingangs gelesen, da heißt es: Sie aber soll davor bewahrt werden durch das Kindergebärchen, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Bei diesem Vers finde ich die Schlachter-Übersetzung nicht unbedingt geglückt. Da ist es hilfreich, eine andere Übersetzung zu nehmen. Ich habe noch die Elberfelder-Übersetzung hier abgedruckt, weil die Elberfelder-Übersetzung eine sehr wörtliche Übersetzung ist, manchmal ein bisschen holprig. Und die hat an dieser Stelle: Sie aber wird durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Und jetzt kann man sagen, ist auch nicht viel besser, oder? Bringt einen nicht viel weiter. Soll das etwa jetzt bedeuten, dass eine Frau Kinder zur Welt bringen muss, um gerettet zu werden? Nun, ich darf der Noemi ab und zu ein bisschen Latein-Unterstützung geben, und im Latein gibt es auch so ganz verschachtelte, komische Sätze, und ein Tipp, wo ich dann der Noemi ab und zu gebe, ist, sich das einfach machen und alles, was man mal ausklammern kann, das ausklammern. Und tatsächlich kann man in diesem Satz, auch vom Griechischen her, etwas wie ausklammern, ein Einschub, der hier ist, ausklammern. Der Fachbegriff für so einen Einschub lautet Parenthese. Und diese Parenthese ist durch das Kindergebärchen hindurch. Und wenn man jetzt den Satz liest, ohne dieses durch das Kindergebärchen, ohne diese Parenthese, da gibt dieser Satz plötzlich Sinn. Sie wird aber gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit oder Heiligung mit Sittsamkeit bzw. Besonnenheit. Das gibt plötzlich Sinn. Das gibt plötzlich Sinn. Die Frau wird gerettet, genau wie der Mann, durch den Glauben. Sie wird gerettet werden durch den Glauben. Und was für ein Glaube ist gemeint? Der authentische, der wahre Glaube. Es ist nicht der Glaube, wo man einfach weiß, es gibt einen Gott. Da hat der Jakobus gesagt, auch die Teufel glauben und zittern dabei, bei so einem Glaube. Sondern das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, der auch ein verändernder Glaube ist, wo Jesus Raum hat in unserem Leben, wo sich in Heiligkeit, in Heiligung zeigt und wo nicht einfach ein reines Kopfwissen ist. Also sie soll gerettet werden, die Rettung gilt für die Männer und die Frauen durch den Glauben an Jesus. Aber jetzt müssen wir uns gleichwohl auch fragen, und was soll dieser Einschub bedeuten? Durch das Kindergebärchen hindurch. Ich kann es gibt verschiedene Auslegungsvarianten, und mit zwei Auslegungsvarianten kann ich mich plus minus anfreunden. Die eine Auslegungsvariante ist, dieses Kindergebärchen ist eine Pars pro toto, das ist eine Stilmittel. Die Sarah nickt, die weiß, was das bedeutet natürlich. Pars pro toto, ein Pars pro toto ist doch, wenn ein Teil für das Ganze steht. Und, gell? Dann weißt du es jetzt. Ein Pars pro toto ist, wenn ein Teil fürs Ganze steht. Und das Kindergebärchen, das können nur Frauen. Und das steht eigentlich für die ganze Rolle vom Frausein. Und wenn der Paulus hier schreibt, sie aber wird gerettet werden, wenn sie bleibt im Glauben und Liebe und Heiligkeit durch das Kindergebärchen hindurch, dann will er damit sagen, die Frau, die soll im Glauben leben und gleichzeitig ihre Rolle als Frau wahrnehmen. Die Stellung einnehmen, die Gott für sie parat hat. Das ist die eine Auslegungsvariante, wo ich mich mit anfreunden kann. Und die zweite Auslegungsvariante, die gefällt mir besser. Stehe ich voll und ganz dahinter. Und zwar das Kindergebären können wir auch auf den Fluch beziehen, wo Gott ausgesprochen hat beim Sündenfall bei Adam und Eva damals. Da hat Gott ja gesagt, du Eva, weil du da von der verbotenen Frucht gegessen hast, weil du mein Gebot übertreten hast, deshalb wirst du Schmerzen haben in der Schwangerschaft und beim Kindergebären. Und dieser Fluch, der ist ja bis heute da. Und Paulus, wenn man das jetzt auf diesen Fluch bezieht, dann kann man sagen, der Paulus will sagen, die Frau, die soll gerettet werden durch den Glauben, auch oder trotzdem, dass der Fluch von der Schwangerschaft, von den Beschwernissen nach wie vor da ist, durch das Kindergebärchen hindurch, obwohl dieser Fluch nach wie vor zu dieser Weltzeit gehört, gilt für die Frau, sie wird gerettet durch den Glauben. Und damit macht der Paulus deutlich, die Frau, die ist da nicht irgendwie was Hinterletztes, wie in der jüdischen Literatur man fast meinen könnte, sondern die Frau, die ist was Wertvolles. Sie darf auch gerettet werden, wie der Mann durch den Glauben. Auch wenn dieser Fluch nach wie vor zum Frauendasein gehört. Und was mich einfach überzeugt für diese zweite Auslegungsmöglichkeit ist, Paulus spricht in der ganzen Begründung, warum er eine Frau nicht lehren soll und nicht herrschen soll, erstens die Schöpfungsordnung an, der Mann wurde zuerst geschaffen, dann den Sündenfall und hier, das wäre die logische Schlussfolgerung, der Fluch, wo er ausgesprochen wurde. Und in dem der Paulus sagt, und dieser Fluch hat nicht das letzte Wort, sondern es gibt Rettung durch den Glauben, tut er auch den Ausweg aus dem Fluch thematisieren. Ja, dieser ganze Abschnitt von 1. Timotheus 2, die Verse 9 bis 15, ist ein herausfordernder Abschnitt in der Theologie. Da wurden zig Bücher drüber geschrieben und vieles wird heftig diskutiert. Ich hoffe, euch haben meine Ausführungen ein bisschen geholfen, eine Erhellung in dieser Bibelstelle zu bekommen. Und vor allem ist es mein Anliegen, dass wir diese Sicht von der ergänzenden Hilfe von Mann und Frau haben und sehen, wir wollen jeder in der Weise, in der Stellung leben, die Gott sich für uns gedacht hat. Unterordnung ist Einordnung in die Ordnung Gottes. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Und du hast deinen Sohn gegeben, dass wir durch ihn erlöst sein dürfen. Und Herr Jesus, das ist so großartig, wenn wir deine große Liebe zu uns anschauen. Und wir als Männer sind herausgefordert, unsere Frauen so zu lieben, wie du die Gemeinde geliebt hast. Ein Ding der Unmöglichkeit, wo wir auf deine Hilfe angewiesen sind. Und die Frauen, die sind herausgefordert, die Männer als ihr Haupt zu achten. In unserer Gesellschaft ist das sowas von unnormal. Und doch, wo wir deinem Gebot hinterhergehen, da können wir diese wunderbare Einheit auch erfahren, die du für uns dir ausgedacht hast. Und hilf du uns, dass wir das genauso auch leben können. Und wir bitten dich, dass du uns brauchst als Gemeinde, dass wir treu deinem Wort gegenüber sind, auch dort, wo der Zeitgeist etwas anderes sagt. Hilf du uns dabei. Amen.